Heute Morgen, wir haben eine gute Predigt. Denke, dass die gute Predigt ist. Ich bin so gesegnet und ich bin so selbst angetan von dem, was Gott mir geschenkt und geoffenbart hat und was Gott gegeben hat. Ich möchte über das Thema sprechen, der Tod ist entgiftet. Eigentlich spreche ich schon die ganze Woche über das Leben. Und ich habe gedacht, also wenn im Monat November, wenn wir Deutsche so komisch sind und Totensonntag und Totengedenktag und Toten das und Toten das, lass die Toten ihre Toten begraben, kam mir plötzlich. Wir wollen vom Leben reden. Und unsere Toten sterben nicht, sondern sie leben in Gott, in Jesus Christus weiter. Das ist meine Hoffnung und wir sollten von Hoffnung reden und nicht an irgendwelche Gedenken, sondern wir wollen positiv den Tod aufarbeiten. Und heute Morgen möchten wir den Tod positiv aufarbeiten. Wir haben am Freitag das Thema gehabt, wiedergeboren von oben. Wenn du das Leben von Gott hast, bist du ein ganz anderer Mensch, kennst dich selbst nicht mehr. Dann das neue Herz. Dann denkst du anders, läufst du anders, funktionierst du anders und existierst auch ganz anders. Und heute Morgen, der Tod ist entgiftet. Ich möchte den Tod entgiften. Wir werden auch etwas praktisch nachher tun, den Tod wirklich entgiften. Wir werden das tun und ihr lasst euch überraschen. Bleibt also bis zum Schluss da, geht nicht nach Hause. Zuerst einmal ein paar Gedanken, warum ich das Thema so aufgreife. Satan hat uns belogen und betrogen. Und das macht er ständig immer noch. Belügt uns, erzählt uns Lügen, gaukelt uns Dinge vor und so weiter. Und wir haben auf ihn gehört und geglaubt und wir sind reingefallen, in diese Falle reingetappt und wir sind belogen worden. Jesus sagt, ihr sollt leben und nicht sterben. Das war Gottes Plan und Gottes Absicht für uns. Aber was hat er uns gebracht? Seine Lügen, seine Gaukelei hat uns einfach in den Tod hinein manövriert. Tod und Leben gehören zu unserer Existenz dazu. Und wenn wir geboren werden, jemand sagte einmal, jedes Mal, wenn ein Kind geboren wird, wird eine Leiche geboren. So, mit dem Tod, mit der Geburt beginnt das Leben eigentlich und beginnt nicht der Tod. Der Tod ist nur etwas, was gar nicht zu unserer Art gehört. Der Tod ist nur so ein Einschub. Der Tod ist etwas Geheimnisvolles. Wir haben vielleicht keine Worte dafür, weil wir nicht hinter dem Vorhang schauen können, was dahinter steckt und dahinter ist und so weiter. Und wenn der Tag kommt, wo der Tod nicht mehr sein wird, dann werden wir so viele Wahrheiten erfahren. Dann werden wir erfahren, warum der Barschel gestorben ist, wer ihn umgebracht hat und welche Geheimorganisationen dahinter waren wie und so weiter. Wir werden so viele Fragen beantwortet bekommen, wenn der Tod mal die Toten hergibt, das Meer die Toten hergibt, die Hölle die Toten hergibt und so weiter. Wenn der Tod nicht mehr sein wird, dann werden wir sehen, welche Verschwörungselemente waren, die uns immer wieder zu Fall gebracht haben, die uns immer wieder geschwächt haben, die unser Geld kaputt gemacht haben, unsere Wirtschaft kaputt gemacht haben, unsere Gesundheit kaputt gemacht haben, unsere Familien kaputt gemacht haben, welche Elemente daran am Werk waren. Wir werden plötzlich die Wahrheit sehen und wir werden sagen, pfui, verschwinde, wir haben mit dir nichts mehr zu tun, du alter Teufel. Und da werden wir den Teufel, da wird jeder von uns den Knüppel nehmen und den Teufel jagen. Glaub mir das. Dieses Bild habe ich gesehen, als sie über diese Predigt gebetet haben. Jeder von uns, wenn wir die Wahrheit erkennen, wer dahinter steckte, wer der Urheber, der Verursacher des ganzen Dilemmas, der ganzen Tragödien war, wir werden alle nicht genügend Steine und nicht genügend Knüppel haben, um den Teufel in die Hölle zu jagen. Das wird passieren. Hört mir zu. Bleibt dabei. Jesus, und das ist die Botschaft, die ich hier heute Morgen habe, Jesus ist stärker als der Tod. Lass uns zusammen sagen, Jesus ist stärker als der Tod. Das ist meine Ausgangsbasis. Uns wird nicht das Leben genommen, wenn wir sterben, Geschwister. Uns wird nicht das Leben genommen, das Leben wird nur umgewandelt. Das ist das Geheimnis, worüber ich heute Morgen spreche. Und Jesus ist die Ursache dessen. Unser Leben wird nur umgewandelt. Unser Glück sieht zuerst noch einmal, wenn wir sterben, wir denken, ja, unser Glück, das ist alles zerstört werden. Nein, es wird verwandelt, es wird verewigt. Und unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben, die werden alle verewigt. Also mit dem Tod. Und der letzte Feind, der überwunden wird, und zwar nicht von Jesus, sondern von dir und von mir, ist der Tod. Und wenn der einmal von uns überwunden, Jesus hat den Tod überwunden, aber jetzt, weil Jesus lebt, habe ich jetzt die Berechtigung, habe ich eine Existenzberechtigung, und jetzt werde ich auch diesen Schlitzohr, Spitzbub, Gauner, Betrüger, Lügner überwinden im Namen des Herrn. Jetzt im Augenblick, wir denken jetzt, ach, der Tod vernichtet meine Gesundheit, vernichtet meine Fülle und so weiter. Aber dann wird das Ding umgekehrt und das, was unten ist, kommt nach oben, das, was oben ist, kommt nach unten, wird begraben. Jeder Mensch muss früher oder später, und jeder Mensch wird das tun müssen, muss den Giftbecher des Todes trinken. Wir werden nachher so eine Art, besondere Art vom Abendmahl feiern. Und hier, wir haben schon vorbereitet. Jeder Einzelne muss den Becher des Todes trinken. Hört mal zu. Jeder muss den Becher, das ist der Becher des Todes. Und ich sage euch eines. Jesus hat den Becher des Todes bis zur Neige dort im Garten Gethsemane getrunken. Und er sagte, Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Sokrates wurde von seinen Verleumdern so reingelegt und so weiter, dass er gezwungen wurde, den Becher zu trinken. Er hat tapfer den Becher getrunken. Letztendlich, jeder einzelne von uns, du und ich, wir müssen aus diesem Becher trinken. Halt dich fest. Halt dich fest. Du und ich, wir werden sterben müssen. Da ist kein Mensch auf dieser Erde. Jetzt nicht nachher, dass einer sagt, nein, ich trinke nicht daraus. Nein, ich will die Wahrheit sagen, wir werden alle mit dem Tod konfrontiert. Es gibt Leute, wenn sie ein bisschen älter werden, also vor allem ältere Geschwister, die möchten alle entrückt werden. Also die möchten alle in den Himmel gehen, die möchten alle verwandelt werden. Das ist ja wunderbar, aber wir werden früher oder später alle den Weg des Todes gehen und sogar die zweite, die entrückt worden sind, Moses und Elia, die müssen wieder zurückkommen auf diese Erde, die zwei Zeugen aus der Offenbarung, um auf dieser Erde zu sterben, um aus diesem Becher noch zu trinken. Also wir werden alle diesen Giftbecher trinken müssen. Hört mir zu. Du schüttelst mit dem Kopf und sagst, unmöglich, glaube ich nicht, kann ich nicht und so weiter. Du wirst sterben. Ich werde sterben, der eine früher, der andere später. Und niemand kann sich das aussuchen. Plötzlich klopft der Tod bei uns an und du musst diesen Weg gehen. Also du trinkst, musst diesen Becher trinken, dir bleibt nichts anderes übrig. Wir feiern Abendmahl. Und für mich ist das Abendmahl, Geschwister, das Stärkste im Universum, was es überhaupt gibt. Und ihr werdet heute Morgen auch ein Stück vom Abendmahl verstehen. Deshalb habe ich auch hier den Kelch genommen. Wir werden kein Abendmahl mit Brot feiern, sondern wir werden nur aus diesem Kelch trinken. Als Symbol, als Bild des Lebens und nicht des Todes. Als Bild des Lebens und nicht des Todes. Werden wir das Abendmahl feiern, das ist das Stärkste, was wir haben in uns, was wir erleben können. Da ist das Gemisch in diesem Kelch, in diesem uralten Originalkelch, da war der Tod drin. Im Garten Gethsemane und Jesus rang mit dem Tod und er trank bis zur Neige. Und dann auf dem Hügel Golgatha hat er sein Leben ausgehaucht. Ich möchte, bevor ich Gottes Wort lese, Faust zitieren. Und ich mag den Faust. Ich habe schon so viele Reden bei Beerdigungen über aus dem Faust rausgeholt. Und ich mag das Gedicht von, oder das Werk von Goethe. So, und da ist eine interessante Geschichte. Nur ein kleiner Teil aus diesem Faust nehme ich da raus. Einige kennen das und so weiter. Da ist der Faust unbefriedigt mit seinen Studien und verzweifelt über seine Unfähigkeit, das Wesen der Natur zu ergründen und will aus dem Leben scheiden. Er will sterben. Und schon während er sich so nachdenkt, da wird dem alten Gelehrten der Giftbecher in der Hand gereicht und so weiter. Und während dieser Becher so ihm rübergereicht wird, klingen draußen die Osterglocken. Klingen draußen die Osterglocken und hört frohe Gesänge von der Auferstehung etc. Aber der Becher, dieser Giftbecher, der möchte, soll sterben, wird ihm so rübergereicht. Und da hört er das Wort Gott aus den Gesängen heraus und so weiter. Und da erbittet und sagt, Gott, ich habe in dem ganzen Gespräch, ich bringe das jetzt in meinen Worten, Goethe könnte es viel schöner machen. Und dann in diesen ganzen, die ganzen Gesängen, dann sagt er, ich habe mit Gott versucht, Teufel, kannst du mir helfen? Gott hat mir nicht geholfen bis jetzt. Und das Leben sehen wir auch immer wieder so, diesen Kampf zwischen Gut und Böse, Licht und Finsternis. Und dann erscheint Mephisto und sagt, hör mal, ich kann dir alle deine Wünsche erfüllen. Ich kann dir alle Wünsche erfüllen. Ich will nicht viel von dir. Verschreibe mir nur nach dem Tode deine Seele. Verschreibe mir nach dem Tod deine Seele. Als Faust zögert, zeigt ihm Mephisto das reizende Bild der schönen Margarete. Dieses hübsche Mädchen da und so weiter und verspricht ihm sogar eine neue Jugend dabei und Faust unterschreibt diesen Vertrag. Also diese Geschichte. Ist eigentlich nichts anderes wie das verlorene Paradies, eigentlich der Faust. Da stecken so viele tiefe Wahrheiten. Und Goethe kommt ja aus einem frommen Haus und hat diese Dinge da also mit eingebaut, ein Stück Evangelium auf seine Art und Weise. Faust unterschreibt diesen Vertrag und dann wird er durch diesen Zaubertrunk, wird er dann zum jungen Herrn verwandelt und dann merkt er, dass es dann Der Satan war ihm, der diesen Kelch gereicht, dieser Mephisto, war der Teufel selbst, der Leibhaftige, der verkleidete Satan. Jetzt weiß er, jetzt bin ich verloren, ich habe meine Seele verkauft. Und Mephisto glaubt fest, die Seele vom Faust in der Hand zu haben. Und dann in den ganzen Drumherum, das ist noch diese Geschichte ein Stückchen weiter. Und zuletzt wird der Mephisto gerichtet. Das Gericht findet über den Mephisto statt und so weiter, wird gerichtet. Und da erklingen die Worte, gerichtet, beantwortet der Himmel für uns mit gerettet. Gerichtet, beantwortet der Himmel mit dem Wort gerettet. Wenn Satan gerichtet wird, das ist meine Botschaft, wenn Satan gerichtet wird, dann sind wir gerettet. Halleluja. Wenn Satan gerichtet wird, und diese Worte aus dem Faust möchte ich nehmen, also und als Einstieg heute, gerichtet, beantwortet der Himmel mit gerettet. Satan wird gerichtet und du kommst frei. Und Satan ist auf Golgatha gerichtet worden. Halleluja. Durch Jesus Christus. Und du bist gerettet. Ihm ist die Macht genommen, jede Autorität genommen. Und du bist aus dem Gericht, selbst wenn du aus deiner Dummheit deine Seele dem Teufel verschrieben hast. Mephisto, der hat dich betrogen und dieser Faust ist frei. Satan hat dich betrogen, Satan hat die Menschheit betrogen, Satan hat die Eva betrogen, Satan hat Adam betrogen, Satan hat durch all die Geschichten, durch alle Menschen durchweg betrogen. Aber er ist gerichtet, er hat keine Macht mehr über dein Leben. Seit Ostern muss niemand mehr aus dem Leben scheiden. Seit Ostern muss niemand mehr verzweifeln. Seit Ostern kann jeder aus dem Giftbecher trinken und es wird ihm nicht schaden. Ich bin nämlich über das Wort gestolpert, was Jesus sagt, und wenn ihr etwas Tödliches trinkt, wird es euch nicht schaden. Und dieses Wort hat mich fasziniert. Was ist das? Heute, ich muss ja nicht aus dem Becher trinken und ich passe schon auf, dass niemand da was reinwirft und mich vergiftet oder mich umbringt und so weiter. Ich passe auf. Aber, und so weiter. Aber das meint nicht, wenn sie etwas Vergiftetes trinken, sondern das Gift des Todes ist viel schlimmer als irgendwie eine Pille oder irgendein Giftmittel oder irgendetwas dergleichen. Wir als Glaubende haben ein anderes Leben. Wir leben nicht mehr das irdische, wir leben das neue Leben jetzt aus Gott. Halleluja. Satan ist gerichtet und wir sind gerettet. Ist das nicht großartig? Satan ist gerichtet und wir sind gerettet. Als Wiedergeborene, das haben wir das ganze Wochenende schon gehabt, als Wiedergeborene haben wir ein neues Leben. Und nicht nur das, ich habe einen neuen Namen. Leute, stellt euch mal vor. Ich habe einen neuen Namen bei Gott. Gott kennt mich mit meinem neuen Namen. Ich habe eine neue Identität. Und ich sage, das ist so großartig. Deshalb sagt Jesus, freut euch nicht, dass die Dämonen euch untertan ist. Vergisst das Ganze drumherum. Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Warum? Uns findet der Teufel nicht mehr. Halleluja. Für ihn gibt es uns nicht mehr. Wir existieren für ihn nicht mehr. In seinen ganzen Büchern, und seinen Verzeichnissen gibt es uns nicht mehr. Der kann rufen, Johannes Matthäus, wo sind Sie denn? Den gibt's nicht mehr. Ich habe eine neue Identität. Das ist was Gewaltiges. Der neue Name, der nur der kennt, der ihn trägt. Und nur der Vater im Himmel. Halleluja. Dieser mein Sohn, das war die Botschaft. Ich kann eigentlich über diesen verlorenen Sohn nicht genug predigen. Und werde nicht genug, finde immer wieder Material da drin. Und so weiter. Dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Der lebt jetzt in einer neuen Dimension, neue Art des Lebens und so weiter. Durch Jesus haben wir eine neue Identität. Durch das Gericht über Satan bist du gerettet. Bist du gerettet. Der Teufel kann noch so viel erzählen und so viel auflisten und so weiter. Wir sind für ihn untergetaucht und im Himmel aufgetaucht. Ein wunderbares Bild. Wir sind gerettet, weil er gerichtet wurde. Unsere neuen Namen, die sind im Himmel verzeichnet. Da werden Register vorgelesen. Und für Gott und für dich und mich zählt nur das und darf nur das zählen. Und auch heute Morgen, ich mache euch Mut, zählt nur das, was im Himmel ist und nicht, was auf Erden ist. Und was die Menschen auf Erden über dich schreiben und sagen und so weiter. Dort wird das, was hier ist, verklärt, verherrlicht und so weiter. Dort erwartet uns herrliches Leben. Der Mephisto, der Teufel, der Satan, der Verderber, der Verführer, der Ankläger, der Antichrist ist gerichtet und wir sind gerettet. Das ist die Botschaft. Wir haben so viele Fragen über die Ewigkeit und ich will heute Morgen einige Fragen über die Ewigkeit beantworten. Zum Beispiel, hört die Ehe nach dem Tod auf? Oder bin ich im Himmel noch verheiratet? Werde ich meinen Vater, meine Mutter im Himmel wiedererkennen? Dumme, Blinde, Taube und so weiter, Lahme, die denken, nee, das ist, mit dem Tod ist alles aus. Das ist ein armseliges Leben, wenn die Leute denken, mit dem Tod ist alles aus. Der Tod als Erlösung. Für mich ist der Tod keine Erlösung. Und der Tod kann niemand erlösen. Mich kann nur Jesus erlösen. Halleluja. Der Tod als Erlösung. Ich sehe es das nicht. Und auch Verklärung oder Vergeistigung. Nein. Der Tod ist nur ein Übergang. Die gläubigen Menschen erkennen und verstehen die Geheimnisse Gottes. Für die Ungläubigen, die verstehen, die können damit nichts anfangen. Also es sei denn, dass jemand von oben geboren werde, anders kann er das Reich Gottes nicht begreifen. Und wir haben hier mit dem Reich Gottes zu tun. Sterben. Und wenn wir gestorben sind, wir stehen vor Gott, dem Allmächtigen, dem Lebendigen. Und vor Gott kann ich nicht ausweichen. Hier kann ich zudecken, hier kann ich vertuschen, hier kann ich vernebeln, hier kann ich alles machen, mich unsichtbar machen, verschwinden, auswandern. Aber bei Gott, wenn ich einmal in der Ewigkeit bin, es gibt kein Zurück. Okay, sind wir klar? Dann ist es vorbei mit allen Irrtümern. Dann ist es vorbei mit Verirrungen, vorbei mit dem ganzen Leerlauf, vorbei mit der Flucht und Ausreden und Entschuldigungen. Wenn wir drüben sind, und das geht so schnell, das ist nur ein Schritt zwischen dir und der Ewigkeit. Nur ein Schritt zwischen dir und Ewigkeit. Dann ist es vorbei mit all deinen Misserfolgen. Dann ist vorbei mit aller Verwünschung und Verfluchung. Dann werden, und jetzt pass auf, dann werden deine Misserfolge zu Erfolgen. Da wird das Wort Miss rausgestrichen und bleiben Erfolge. So macht Gott. Und ich will das auch das biblisch beleben. Eure Traurigkeit wird sich in Freude verwandeln. Halleluja. Traurigkeit wird sich in Herrlichkeit verwandeln. Dort sind wir durchschaut, dort sind wir erkannt, dort ist alles offenbar und wir warten, die ganze Schöpfung sehnsüchtig sehnt sich danach, nach der Offenbarung der Kinder Gottes, nach dieser Bloßstellung, nach dem Jenseits. Und Jenseits ist sofort. Wenn ich tot bin, bin ich im Jenseits. Sobald ich hier meine Augen zumache, wache ich drüben der Herrlichkeit auf. Brauche gar nichts anderes. Auch bevor sie mich noch beerdigen, bin ich schon drüben angekommen. Dort ist alles offenbar. Gott sieht. Und jetzt kommt's. Und deshalb, ich werde über die Ehe noch was sagen. Und das ist für die Eheleute sehr tröstlich, das ist für Familien sehr tröstlich. Selbst für kaputte Ehen ist da so viel Trost drin. Selbst für kaputte Beziehungen, Familien, kaputte Familien, da habe ich so viel Trost heute Morgen. Der Tod wird entgiftet heute Morgen. Wenn du in der Ewigkeit bist, wirst du wissen, warum das und das und das und dieses und jenes gewesen ist. Da werden Bücher aufgetan. Da wird alles offenbar gelegt werden und warum du so und so reagiert hast und warum du dich so und so entschieden hast, sogar vielleicht in der falschen Richtung. Warum ist Stalin Stalin geworden oder Hitler Hitler geworden? Oder irgendeiner dieser Kapitalverbrecher, warum sind sie das geworden, was sie geworden ist? Ich denke nur an Stalin, ich lasse den Hitler mal ruhen. Aber ich denke an Stalin, der Stalin wurde geprügelt, sein Vater hat ihn in die Priesterschule geschickt, der sollte Religion lernen, der sollte beten lernen, der sollte an Gott glauben. Und er hat gesagt, ich will Atheist werden und ich will an Lenin glauben und Marx und Engels. Weil man Gewalt ausgeübt hat. Und wie viele Menschen sind vergewaltigt worden, bestimmte Dinge zu tun und die sagen, ich habe Schnauze voll. Und die haben sich aus einem wahren, ehrlichen Grund, weil sie zu ehrlich zu sich selbst waren. Oder Karl Marx. Warum ist Karl Marx geworden? Karl Marx hat seine Doktorarbeit gemacht im Matthäus-Evangelium, Auslegung der Bergpredigt. Da hat er seinen Doktor gemacht. Karl Marx hat ehrliche Absichten gehabt, aber dann kam er mit Leuten zusammen, die ihn verführt haben und ihn verleitet haben, besonders Feuerbach. Oder dann andere moderne Philosophen. Die Frage ist, warum ist der Mensch das geworden? Und da wird diese Frage geklärt dort oben. Und Gott sieht, warum das alles so ist, warum du dich nicht verwirklichen konntest. Was für Menschen ständig in deinem Weg dir Steine gelegt haben, dich zum Stolpern gebracht haben. Die ganzen Rückschläge, die du in deinem Leben gehabt hast. Und vielleicht sitzen welche unter uns heute Morgen, die haben nur Rückschläge, Rückschläge, Rückschläge in ihrem Leben einstecken müssen. Sagst, was muss ich noch einstecken? An manchen warst du vielleicht selber schuld. Aber ich möchte behaupten heute Morgen, an vielem bist du überhaupt nicht schuld. An vielem. An manchen... Okay, du bist halt weggegangen. Aber an manchen bist du nicht schuld. Das sind Umstände um dich herum. Alle, wenn wir im Jenseits in der Ewigkeit sind, das sind alle Begrenzungen vorbei, die unser Leben jetzt begrenzen, die fallen alle ab. Plötzlich siehst du alles in Klarheit. Da, weißt du, Es ist auch, wenn so Erdbeben war irgendwo, wenn du siehst, die Häuser sind eingestürzt und dann siehst du, wie die Leute drin gewohnt haben, hinter den, in den, das ist so wie Puppenstübchen. Da siehst du alles, wie das nacheinander aussah. Wenn mal die Wände weg sind, da siehst du, was hinter den Wänden alles passiert ist, was dort gedacht, gesagt, erlebt und erfahren wurde, dann stehen wir vor Gott. Wenn wir dann dort sind, da ist es egal, ob du reich oder arm gewesen bist, religiös oder nicht, Jude oder Deutscher, spielt keine Rolle, ob du Gutes oder Schlechtes hier gewirkt hast. Dort wird alles offenbar werden. Dort wird alles offenbar werden. Und Jesus sagt, und ihre Werke folgen ihnen nach. Wenn du gestorben bist, deine Werke folgen dir nach. Und was sind die Werke? Was sind die Werke, die uns retten? In Matthäus 25 sagt Jesus, von diesem kalten Becher Wassers. Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Manche, und da wird es rauskommen, dass manche Gott gedient haben und gar nicht bewusst waren, dass sie Gott gedient haben. Dass sie Reich Gottes gebaut haben und sie sind gar nicht bewusst gewesen, dass sie Reich Gottes gebaut haben. Dass sie Jesus gefördert haben und sie sind gar nicht bewusst, dass sie Jesus irgendwo gefördert haben. Wo warst du krank? Wo warst du gefangen? Wo warst du das? Wo warst du das? Und so weiter. Da wird es so viele Überraschungen im Jenseits geben, wenn wir dort angekommen sind. Warum? Und da werden sogar nicht nur die Giftbecher, sondern sogar Wasserbecher und Gläser belohnt werden. Gott führt über alles Buch, über alle guten Werke. Und ihre Werke folgen ihnen nach. Gott beschäftigt sich, und wenn wir drüben sind, und jetzt will ich zu meinem Thema so langsam mit mich ranpirschen. Wenn wir in der Ewigkeit sind, im Jenseits sind und im Jenseits grundsätzlich, Gott beschäftigt sich nur mit dem Guten und nicht mit dem Negativen. Gott beschäftigt sich nur mit dem Guten und nicht mit dem Negativen. Kalten Becher kalten Wassers. Was du aus Liebe jemand getan hast. Und deshalb, Geschwister und Freunde, wir können nicht genug Liebe üben. Nicht genug in Liebe leben. 1. Korinther 13 sollten wir in- und auswendig können. Liebe ist das Größte. Und im Himmel zählt nur eines, Liebe. Liebe, Liebe und nochmals Liebe. Philipper 4. Wenn ich so lese, Paulus sagt dort in den Philipper, und das wird im Himmel gedacht, und so was wir im Wort Gottes haben, das wird im Himmel drüben auch gedacht, und wir finden im Wort Gottes reflektiert. Da heißt es, was wohl lautet, ob es ein Lob ist, und was eine Anerkennung ist, was eine Tugend ist, was nützlich ist, dem denket nach. Im Himmel wird an das Negative nicht mehr gedacht. Es wird gefiltert. Und der Filter ist Liebe. Und dort, dem denket nach. Kein Engel interessiert sich über das Negative. Kein Wesen drüben fragt mehr das Negative, interessiert sich gar nicht mehr darum. Hier hast du vielleicht keine Zeit, aber wenn du drüben bist nachher, unausweichlich vor Gott, dann musst du dir Zeit nehmen. Und dann bleibst du in seiner Gegenwart. Und was ist dann mit unserer Familie, mit unseren Kindern, mit unserer Ehe, mit unseren Freunden und so weiter? Die Bindungen zwischen Eltern und Kindern werden dort fester. Noch fester als sie sind. Vielleicht sind sie hier lose gewesen, gar nicht so beständig und nicht so stabil und so weiter. Wäre noch fester. Zwischen Freunden und Partnern noch fester. Der Tod nimmt uns nicht das Leben, sondern, hört mir zu, das hat Gott mir gezeigt und ich gebe nur das, was Gott mir so in den Lauf der Zeit gelehrt hat. Der Tod nimmt uns nicht das Leben. Der Tod gibt uns das Leben zurück. Verstehst du das Geheimnis? Brauchst den Heiligen Geist dazu. Brauchst Aufklärung von Gott. Brauchst du, dass dein Herz geöffnet wird. Der Tod, und Geschwister, das ist das Evangelium, das ich hier habe. Der Tod nimmt mir nichts weg, sondern der Tod gibt mir alles zurück, was ich verloren habe, was mir genommen wurde, was ich nicht erlebt habe. Das Leben wird gewandelt und nicht genommen. Und wir erleben so viele Wandlungen in unserem Leben. Es wird nicht genommen, es wird gewandelt nur. Und ich will deshalb den Tod hier entgiften an dieser Stelle. Und ich werde gerettet aus Gnaden, ohne meinen Verdienst. Ich kann das nicht. Das ist ein Werk Gottes. Der Tod wird entgiftet. Gnade gilt für die ganze Menschheit, für dich und mich, für uns alle gilt die Gnade Gottes. Und ich werde, wenn ich dann drüben bin, in welcher Form auch immer, wie auch immer, ich werde belohnt, und zwar nach meinen guten Werken. Und selbst wenn ich einer Oma eine Zwiebel gegeben habe und geschenkt habe, Gott wird uns belohnen, selbst für eine Zwiebel. Das ist eine Geschichte von Tolstoi irgendwo mit der Zwiebel. Aber das will ich nicht drauf eingehen. Was ist, wenn es in der Ehe nicht so geklappt hat? Ich spreche also nicht nur, dass es gibt glückliche Ehen und es gibt unglückliche Ehen. Aber ich möchte jetzt, wenn es nicht geklappt hat, und es mich mit Billy sagen, gut, dass du fragst. Was ist, wenn's hier uns das Leben missdreht? Wenn wir hier versagen? Und das ist, weißt du, Wort Gottes ist Trost für mich. Heiliger Geist tröstet mich. Und ich brauche Trost und nicht nur eins obendrauf. Jetzt bist du erst recht verloren. Du hast hier schon die Hölle durchgemacht und drüben machst du die Unterhölle durch. Nein, so ist nicht in der Bibel. Und eigentlich sollten wir froh sein, dass mit dem Tod ein Ende gibt. Dass Jesus den Tod überwunden hat, und zwar vor 2000 Jahren. Wir sollen sehr froh sein darüber. Der Tod ist nur ein Übergang vom Zeitlichen in das Ewige. Und wenn wir diesen Übergang passieren, ist genauso, wenn du Autowäsche machst und du fährst in diese Waschstraße rein, Dreck geht ab und der schöne Lack bleibt übrig. Dieser Glanz, die Chromteile, die bleiben über. Und du gehst, eigentlich der Tod ist nichts anderes für mich wie die Waschstraße. Ich fahre einfach durch und ich werde gereinigt, entschlackt, entsorgt von all dem, was Schmutz ist, Dreck ist, egal auch jahrhundertealter Dreck, egal was für Dreck, ich werde entsorgt, gewaschen und ich komme getrocknet und poliert raus. Das ist für mich Sterben. Und ich rede so frech über das Sterben. Ich habe bestimmt mehr als 1000 Berliner schon beerdigt hier. Und ich muss mich mit dem Tod auseinandersetzen. Der Tod gehörte zu meinem Gedanken. Ich musste ständig nachdenken, wenn du Leute beerdigst, was sagst du? Wie gehst du mit den Menschen um und so weiter? Und was ist der Tod? Eines Tages liegst du runter. Weißt, jedes Mal, wenn ich dann 50 war und dann als 50-Jähriger einen 50-Jährigen begraben habe, dann habe ich gedacht, eines Tages liegst du auch. Und du kannst eigentlich Gott danken, dass du noch nicht unten bist. Also ich habe mich mit dem Tod sehr intensiv beschäftigt, ich glaube, vielleicht sogar zu intensiv. Und wenn ich dann nach einer Beerdigung kam, dann habe ich den Jimmy Swaggart gehabt, so einen amerikanischen Sänger, einfach reingelegt. Weißt du, ich brauchte selbst Seelenmassage. Was ist der Tod? Also ich habe mich mit dem Tod sehr eingehend beschäftigt und ich habe einen Schluss für mich gefunden und das gebe ich hier weiter. Für mich ist der Tod durch Jesus Christus entgiftet. Halleluja. Der Tod hat keine Macht. Paulus sagt, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Wo ist das? Zeigt mir. Paulus, und er ist sehr oft dem Tod konfrontiert gewesen. Wenn ich diese Erde verlasse, das Gute, mein Lack, bleibt. Halleluja, der Motor bleibt. Das Getriebe bleibt. Die Polsterung bleibt. Die Fenster bleiben. Ich bleibe das, was ich bin. Nur der Dreck wird abgeklopft und entschlackt. Es gibt gute und schlechte Zeiten im Leben. Glaubt ihr das, dass es so ist? Gute und schlechte Zeiten. Es gibt Tag- und Nachtzeiten. Und ich sage vom Wort Gottes, Tag- und Nachtzeiten, gute und schlechte Zeiten, das sind diese guten und schlechten Zeiten. Es wird keine Nacht mehr sein. Halleluja. Im Himmel gibt es keine dunklen Stellen und keine dunklen Flecken. Keine Nacht wird mehr sein. Offenbarung. Keine Nacht mehr dort sein. Und weißt du, dort werden nur die Sonnenstunden gezählt, wie bei einer Sonnenuhr. Nur die Sonnenstunden. Die Nachtstunden werden nicht mitgerechnet. Gott interessiert sich nicht für die Nachtstunden, für das Dunkle. Nur die Sonnenstunden werden dort gezählt. Wir haben diese Woche vom Kokon und von der Raupe gehabt, die gefräßige Raupe und dann diesen Kokon und so weiter. Und dann von den schönen Schmetterling und so weiter. Dieser Schmetterling überlebt Kokon-Dasein, Raupen-Dasein, überlebt die ganze Vergangenheit und das Schmetterling und denkt nicht mehr an das, was früher ist. Aber es war ein und dasselbe Wesen. All das, was hier negativ war, die ganzen Nachtstunden, lässt du zurück und dort bist du nur Schmetterling. All das Negative, das Schlechte lässt du hier. All die Fehler lässt du hier, die du gemacht hast und die andere gemacht haben. All die Sünden, all das Dunkle bleibt zurück. Nur das Gute. Und jetzt passt bitte gut auf, denn das ist Stück Evangelium, es ist so wichtig. Weißt du, wir denken, ja, wir sind Protestanten, wir glauben, wir werden gerettet nur durch den Glauben an das Wort Gottes. Nein, Glaube und Werke gehören zusammen. Glaube und Werke gehören zusammen. Also wir müssen was von dem evangelischen Glauben haben und was vom katholischen Glauben. Also beides gehört, wir müssen das mischen. Und nicht nur ich glaube, Wort Gottes, nein, und ihre Werke folgen ihnen nach. Ganz arg wichtig. Nur das Gute nimmst du mit. Dort wird kein Schmerz. Und jetzt Offenbarung. Das ist für mich so eine große Stelle. Kein Schmerz, kein Leid, kein Geschrei wird mehr dort sein. Also nichts von diesem negativen Zeugs wird dort mehr sein. Ist alles vorbei. Und ist dort. Und zwar in dem Augenblick, wo du hier gestorben bist, beginnt die Ewigkeit für dich. Es ist nichts mehr da von dem Alten. Dort wird keine Tränen mehr geben. Dort wirst du mit Freuden nur ernten, was du hier gesät hast. Dort ist kein Platz mehr für Leid, Geschrei und Schmerz. Kein Platz mehr. Die Engel interessieren sich nicht. Die sagen, vergesst den ganzen irdischen Kram, bringt es zum Müll, Altmüllentsorgung oder sonst noch wo. Nach dem Tod werde ich meine Lieben wiedersehen. Ich freue mich darauf. Viele kenne ich noch gar nicht mal so richtig. Ich weiß gar nicht, wo die sind. Ururgroßvater und Ururgroßmutter und alle die so zu mir gehören. Nach dem Tod werde ich Gerechtigkeit sehen, was ich hier vielleicht nicht bekommen habe, nicht erlebt habe. Und ich lasse hier alle Ungerechtigkeiten und Ungereimtheiten zurück. Nur das Gereimte, was dort passt, das nehme ich mit. Für das andere ist dort nicht Verwendung. Ich nehme die Verpackung nicht mit. Die Tara lasse ich hier, ich nehme nur Netto mit. Nur Netto. Die Verpackung lasse ich gleich da. Und weißt du, wir machen so viel drumherum um die Verpackung. Und wir sind so besorgt um die Verpackung. Der Inhalt ist es, um was es geht, was es überlebt. Die Raupe lässt ihren Kokon zurück und entpuppt sich und fliegt davon und lässt diese Verpackung zurück. Interessiert sich nicht um die Verpackung. Und wir sollen aufhören, so viel Zeit zu verschwenden mit Verpackung. Ich werde die Menschen endlich in Frieden sehen und zu allem fähig, was vorher gar nicht der Fall war. Ich werde, wenn ich drüben angekommen bin, werde ich sehen, wie sie sich einander lieben, küssen, Hände halten, sich freuen, zusammen tanzen, jubeln und jauchzen. Das werde ich sehen, weil dem Tod die Macht genommen wurde. Ich werde Christus sehen, das wird das größte Erlebnis meines Lebens sein. Ich werde ihn sehen, wie er ist. Ich habe zwar schon viele Bilder von Jesus gesehen, das ist alles nur Abklatsch, Abdruck. Ich werde die Geheimnisse verstehen, ich werde all das Verborgene sehen und wenn ich das Verborgene sehe, hört mir zu, ich werde in Dankbarkeit verfallen. Ich werde sagen, danke Herr, wenn ich das zur Erdenzeit gewusst hätte, wenn ich das gewusst hätte, dass diese Dinge zu meinem Besten dienen, hätte ich schon hier gehüpft und gejauchzt und gejubelt. Aber ich musste so lang warten, bis ich drüben ankomme, dass ich sehe, wenn der Vorhang fällt, wenn dann die Bühne frei wird, wenn ich sehe, und denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten gedient haben. Ich werde sehen, das hat zu meinem Besten. Ihr gedachtet böse mit mir, hat Josef gesagt. Aber der Herr hat's gut gemeint. 21 Jahre vorher hat Gott schon seine Finger drin im Spiel gehabt und so einen Schachzug da gelegt. Ich werde sehen, die Dinge, wie sie wirklich waren. Wenn ihr das, und ich sehe schon mich jetzt schon in der Ewigkeit vor Gott stehen und sagen, wenn ich das vorher gewusst hätte, Heiland, wenn du mir das vorher offenbart hättest, wenn du mir zuerst vorher schon gesagt hättest, hätte ich viel gelassener, viel getroster die Sache angegangen, wäre mit Jubel in die Geschichte hineingegangen, aber da habe ich mit Angst gehabt und habe gedacht, was Böses widerfährt mir hier und so weiter. Dann hätte ich das ganz anders auf mich genommen, all das, ganz anders darauf reagiert, mich ganz anders verhalten. Wenn ich das alles gewusst hätte, dann hätte ich mich nicht so oft beschwert bei dir, lieber Gott, und geklagt und lamentiert und protestiert und gesagt, nein. Wenn ich das alles gewusst hätte, was ich nachher sehe in der verklärten Welt Gottes, wäre ich viel dankbarer gewesen. Deshalb, Geschwister, wir wollen jetzt, und ich denke, wir können ein Stückchen machen und daran arbeiten. Wir sollten jetzt schon die Ewigkeit mit den Augen Gottes sehen, mit den Augen der Ewigkeit, die Ewigkeit betrachten. Alles dient zu meinem Besten. Alles dient zu meinem Besten, auch das Schwierigste und Komplizierteste. Wir sollten jetzt schon Gott anfangen, nicht erst, wenn ich das gewusst hätte. Sogar die schlechten Taten, die ich erlebt habe, die mir widerfahren sind, sogar das sehr Schlechte, das, was mir mein Herz so schwer gemacht hat, was mich so belastet und bedrückt hat, sogar diese negativen Erlebnisse. Ich sage euch eines, wenn wir drüben angekommen sind, ist der Tod entgiftet. Es sind die ganzen Umstände, die ganze Bitterkeit, alles aus unserem Herzen weg. Ich erzähle euch nachher eine Geschichte aus Indien. Aber da wird total alles verändert sein. Alles total verwandelt sein. Dann werden sogar die schlechten Erlebnisse, negativen Erlebnisse, zum Besten gewendet. Gut ist das geworden. Da drüben werden wir plötzlich alles verstehen und nichts mehr fragen. Sogar das Traurige und Schmerzvolle und Schwere wird Gott was Wunderbares machen. Verwandeln, verklären. Offenbarung 21, das solltest du lesen. Der Tod wird nicht mehr sein, Vers 1 bis 4. Der Tod wird nicht mehr sein. Keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn das, was früher war, ist vergangen. Ist vergangen. Ist vergangen. Das hat Johannes bitter nötig gehabt. Dieser Apostel Johannes, der sehr alt geworden ist, der so viel überlebt hat. Andere sind als Märtyrer gestorben und er ist alt geworden. Er hätte auch als Märtyrer sterben sollen. Komm nachher da drauf. Das, was früher war, das, was jetzt ist, das ist jetzt im Geist gesprochen, das, was früher war, das ist, was heute Morgen du und ich erlebe, das ist vergangen, gehört zu der Vergangenheit. Kein Schwanz kräht mehr danach. Das ist eine Redewendung, so in Bayerisch. Kein Hahn kräht danach. Jesus ist der Herr über die Toten. Und er sagt weiter, ich war tot und sieh, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Es ist vergangen. Alles ist ab damals, nicht erst, wenn du tot bist und wenn wir im Himmel sind. Ab damals, vor 2000 Jahren, ist Geschichte. Alles ist seiner Autorität unterstellt. Mit seiner Auferstehung hat Jesus dem Tod die Macht genommen. Kannst du Amen sagen? Halleluja, lass uns einen Applaus dem Herrn geben. Happy sein, glücklich sein. Der hat dem Tod die Macht genommen. Das gesamte Totenreich und alle, die dort sind, sind jetzt seiner Autorität unterstellt. Wir lesen beim Petrus, hat das Gefängnis gefangen genommen. Denn Christus, heißt weiter, schreibt Paulus an die Römer, Christus ist gestorben und wieder lebendig geworden, um Herr zu sein über alle Tote wie Lebendige. Über alle. Und wenn das Wort Gottes sagt, alle, das meint auch die, die vielleicht noch nichts was vom Heiland gehört haben. Alle, Tote und Lebende, schreibt Paulus im Römerbrief. Oder streich es aus der Bibel, wenn es nicht in deine Theologie passt. Paulus sagt, wir wissen, auch im Römerbrief, wir wissen, wenn unser Leib zerfallen wird, wie eine baufällige Hütte, werden wir einen neuen Leib erhalten, ein festes Haus, das nicht von Menschen errichtet ist. Gott hält es für uns im Himmel bereit. Und ich warte schon darauf. Mein Gott, wann? Ich würde lieber jetzt schon auswandern. Letztes Jahr sind 160.000 Deutsche ausgewandert aus Deutschland. Die sagen, ich verkraft nicht mehr. Deutschland gefällt mir nicht mehr. Ausgewandert. Wann wanderst du aus? In die Herrlichkeit Gottes. Wohin sollte ich fliehen? Weißt du, früher gab es noch Landstriche, die weiße, so Flecken auf der Karte waren, dort konntest du auswandern. Heute, wo willst du auswandern? Ist egal. Gott hält es im Himmel bereit. Und solange, heißt es weiter, solange wir in unserem natürlichen Leib leben, fürchten wir uns vor dem Tod. Es wäre uns lieber, wir bräuchten nicht zu sterben, sondern können einfach in das neue Leben überwechseln, damit alles Vergängliche vom Leben überwunden wird. Aber so weit sind wir noch nicht. Erst in dem Moment des Todes wird das Leben verwandelt, verändert. Und deshalb sagt er weiter, auch wenn der äußere Mensch verfällt mehr und mehr, der inwendige wird von Tag zu Tag erneuert. Der innere Mensch geht auf die Vollendung zu, der Vollendung entgegen. Der innere Mensch kann sich auf die ewigen Dinge konzentrieren und schauen und freuen und sagen, es wird, es kommt, es geschieht, es wird geschehen. Petrus spricht vom verborgenen Herzen des Menschen. Er spricht vom verborgenen Herzen des Menschen. Da steckt was drin in uns. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist der Sieg, dein Sieg? Und wir haben jetzt schon eine lebendige Hoffnung. Und dann diese Offenbarung. Und er wird abwischen alle Tränen von unseren Augen. Und kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei wird dort mehr sein. Und im Wort Gottes heißt es einmal, Liebe ist stärker als der Tod. Die Liebe ist stärker als der Tod. Und die Liebe überwindet den Tod. Wenn du mit einem Menschen in Liebe verbunden warst, auch nur für 5 Minuten, wenn du mit einem Menschen in Liebe verbunden warst, ist stärker als der Tod. Diese Liebe überlebt den Tod. Die Defekte, die Schwierigkeiten, die da gekommen sind in deinem Leben, die Pannen und so weiter, alles fällt ab. Die Liebe ist stärker als der Tod. Das Leid, das man sich vielleicht gegenseitig zugefügt hat, vergeht. Und wenn du drüben bist, plötzlich verstehst du alles in Liebe, weil die Liebe bleibt. Diese ganzen Missverständnisse, das ganze Miss fällt weg und Verständnisse kommen. Dieses Miss. Verständnisse kommen. Man will, weil man sehen wird, warum diese Person meine Liebe nicht erwidern konnte.
Warum diese Person mich nicht aufgenommen hat. Warum diese, vielleicht, weißt du bist schon so von Bettlern angegangen, dass du sagst, ich habe die Schnauze voll von Bettlern, bitte geh zum Sozialamt. Aber weil du schon so ausgenommen, so betrogen worden bist und so weiter, so ausgenutzt worden bist, dann sagst du, bitte, will damit nichts zu tun haben, ich möchte meine Ruhe haben. Und deshalb wundert es dich, dass dir vielleicht jemand die Tür vor die Nase zugeschlagen hat, aber du musst auch die Geschichte des anderen wissen, warum der so komisch reagiert. Und wir wundern uns über so vieles, verstehen die Welt nicht. Im Jenseits verstehen wir, weil man die Hintergründe sehen wird, weil man den anderen verzeihen wird. Du wirst im Himmel sogar noch vergeben können. Und du sagst, ich verzeihe, ich nehme das gar nicht mehr so. Jetzt sehe ich, jetzt erkenne ich, warum, wieso das so warst. Im Jenseits, wenn du dort ankommst und wir dort ankommen, wird es keine Tränen, kein Leid, kein Aufschreien mehr geben. Vielleicht wird es in dem ersten Moment geben, oh, ich lasse alles zurück. Und, oh, der ist auch da. Was vorstellen? Was für ein Schreck wird es sein, wenn du plötzlich bestimmte Personen, Persönlichkeiten dort oben begegnest und bist erstaunt, der ist auch da und fragst dich, wieso? Wie kommst du da rein? Und dann wird Gott uns trösten. Weißt du, du wirst von Gott in Trost kommen. Dieser Lump da, dieser Ganove, dieser Verbrecher, Vater, der hat dein ganzes Vermögen verludert und verlebt und vertan. Und den nimmst du auf und mir hast du es nicht gegeben. Wir kennen, diese Geschichte ist aktuell. Im Jenseits, wenn du dort ankommst, wirst du schon deine Überraschungen erleben. Du wirst die Wahrheit sehen, alles verstehen. Auch das Leid wird nicht mehr da sein. So, du wirst sehen, also warum das da ist. Und du wirst dankbar sein für so vieles. Ihr dachtet böse und Gott macht es gut. Mit diesen negativen Erfahrungen. Viele Leute, Eheleute, werden dort erst recht sich so richtig lieb haben und sich lieben und schätzen gegenseitig. Denn die wahre gegenseitige Liebe, die Gott uns geschenkt hat, die wird dort erst zur vollen Entfaltung und Blüte kommen. Hier sind es nur Ansätze. Wenn wir mit Gott vereint sein werden, werden wir auch miteinander vereint sein. Und zwar in Liebe. Und erst so richtig eins sein. Dann wirst du deinen Vater, deine Mutter auch ganz anders verstehen. Vielleicht verstehst du deinen Vater, deine Mutter nicht. Klagst sie an, womöglich heute noch. Und so weiter. Und du wirst die ganze Fülle sehen. Und du wirst das Leben dort genießen können. Und du wirst deinen Vater, der vielleicht dir nicht die Liebe und die Mutter dir nicht die Liebe gegeben haben, du wirst plötzlich ganz anders die Leute sehen. Mit ganz anderen Augen, mit den Augen der Liebe. Wenn wir drüben angekommen sind. Da wirst du deinen Pastor verstehen, deine Geschwister in der Gemeinde verstehen. Da wirst du, so wie unser Bruder gesagt hat, die Korrekturen und so weiter verstehen, warum das eine und das andere passiert ist. Und du wirst, und jetzt halte ich fest, und du wirst sogar deine Feinde, deine lieben Feinde ganz neu verstehen. Und du wirst denen um den Hals fallen und sie küssen. Hör mir zu. Du wirst deine Feinde in der Ewigkeit um den Hals fallen und sie küssen. Denn deine Feinde haben aus dir das gemacht, was du geworden bist. Ohne deine Feinde wärst du nie das geworden, was du geworden bist. Die haben ein gutes Werk an dir getan. Und ihre Werke folgen ihnen nach. Auch die Werke von den Feinden. Die haben dich gequält, die haben dich gepiesackt. Du ständig kritisierst und du musst dich ständig in Acht nehmen, damit du ja keine Dummheit machst und niemand aneckst und niemand verletzt und so weiter. Die haben dich geheiligt. So wie die Frau selig wird durch die Schwangerschaft, durch Kinder großziehen, so wirst du durch deine Feinde qualifiziert. Verstehst nicht, aber lass es stehen. Verstehst du nicht? Deine Feinde, die haben dich, weißt du, die mit der ständigen Nörgelei, die sind dir auf die Nerven gegangen, die haben deine Geduld auf die Probe gestellt. Deine Feinde, deine Widersacher, deine Gegner haben das Optimale aus dir herausgeholt. Das ist schon schwer, mein Lieber. Du wirst erkennen, deine Hindernisse, die dir immer so in den Weg gelegt haben, die haben dich groß gemacht. Die Kämpfe, die sie dir bereitet haben, die haben dich stark gemacht. Diese Hindernisse, die haben dir ganz neuen Auftrieb gegeben. Du bist nur deswegen so hochgekommen im Reich Gottes, in der unsichtbaren Welt, weil du so viele Feinde um dich herum hast und die haben dich qualifiziert. Schaust mich erstaunt an und sagst, Bruder, mal du das. Ich habe gedacht, Freunde helfen mir. Weißt du, meine Freunde, die schmeicheln, das sind alles Lügner. Die sagen, Bruder, mal du das. Ach, liebe Schwester, lieber Bruder. Weißt du, die erzählen mir nicht die Wahrheit. Aber meine Feinde sagen knallhart, du, das und das stimmt bei mir nicht. Und dann kann ich mein Leben korrigieren. Das ist so, Leute. Seid nicht so erstaunt. Jetzt kann ich meine Feinde nicht lieben, musst auch nicht. Aber drüben wirst du so dankbar sein und die Hand küssen. Gott selbst wird die Tränen abwischen von unseren Augen. Und in Gott wirst du alles verstehen. Und du wirst allen vergeben können und sagen können, danke. Dort wird keine Eifersucht geben im Jenseits. Da wirst du auf niemanden mehr neidisch sein. Du wirst genug zu essen haben. Niemand wird dir deine Keule dir wegnehmen. Dort wirst du keinen Neid mehr spüren. Dort wird es keine Rivalität in der Liebe mehr geben, in der Beziehung und so weiter. Dort wird dein Mann, deine Frau niemand mehr ausspannen können. Dort wirst du keine Nebenbuhler, keine Gegner, keine Konkurrenz mehr haben, keine Feindschaft. Alle Dinge, alle diese negativen Dinge gehören nicht zu der Liebe. Die Liebe wird dort dominieren. Die Liebe wird dort dominieren. Du wirst wissen, ich bin geliebt, ich bin verstanden, ich bin angenommen und so weiter. Die Begrenztheiten des Geschöpfs hören auf, wenn wir den Schöpfer sehen. Die Begrenztheiten des Geschöpfs hören auf, wenn wir den Herrn sehen. Vielleicht kannst du den Tod des Ehemannes oder der Ehefrau nicht verkraften oder den Tod der Kinder oder der Eltern oder lieben Menschen und du denkst, es ist alles zu Ende, die ganze Beziehung, die ganze Freundschaft. Und weißt du, ich finde es so großartig in der Bibel, dass Gott ein Gott der Witwen und Waisen ist. Und das ist nicht umsonst so in der Bibel. Gott ist ein Gott der Witwen und Waisen. Das steht nicht umsonst in der Bibel. Bei Gott geht die Geschichte eines Menschen weiter, auch wenn der Mensch gestorben ist und nicht mehr da ist. Eine neue Dimension unserer Beziehung findet im Himmel statt, nicht hier auf Erden. Ein extremer Fall wurde zu Jesus gebracht. Die Sadduzäer kamen, Markus 12 sagten, da hat eine Frau 7 Männer gehabt. Ihr kennt ja diese Geschichte, ich überfliege das ja nur. Eine Frau hatte 7 Männer gehabt. Die Brüder, die haben nacheinander, nach dem jüdischen Gesetz nacheinander, die Frau geheiratet und die war von all den 7 Männern die Frau. Und dann fragen die Sadduzäer in der Spitzfindigkeit und so weiter, wem wird jetzt die Frau gehören? Theoretisch vielleicht dem Ältesten oder dem Jüngsten wahrscheinlich, aber was ist mit den anderen 6 oder 5? Wem wird die Frau gehören? Und jetzt hört zu, was Jesus sagt. Wenn nämlich die Menschen von den Toten auferstehen, werden sie nicht mehr heiraten, sondern sie werden sein wie die Engel im Himmel. Sie werden sein wie die Engel im Himmel. Deine Frau, dein Mann, dein Kind, dein Bruder, deine Schwester wird ein Engel sein. Dein Feind wird ein Engel sein. Deine Freunde werden Engel sein, die dort sind. Dort im Himmel gibt's nur Engel. Im Himmel gibt's keinen einzigen Teufel. Nur Engel. Sie werden den Engel gleich sein. Dein Partner im Himmel wird ein Engel sein. Kein Widersacher und kein Bösewicht mehr. Dein Sohn, deine Tochter wird im Himmel ein Engel sein. Deine Mutter wird im Himmel ein Engel sein. Kann auch noch so, die kann, manche sagen, meine Mutter war eine Hexe. Kann sein, dass sie eine Hexe gewesen ist. Lass doch eine Hexe sein. Aber sie wird im Himmel ein Engel sein. Halleluja. Und das, was hexenhaft war, diese wilden Haare, der Besen, das wird nicht mehr dort finden. Dort wird kein Besen und keine wilden Haare mehr geben. Oder deine Verwandte, diese bösen Gauner und so weiter, Schlitzohren. Im Himmel werden nur Engel sein. Hör mal, sie werden den Engel gleich sein. Du musst es nur lesen, nur aufpassen, da steht schon alles drin. Deine Freunde, die du hier gekannt hast, werden Engel sein. Es ist falsch zu glauben, dass im Himmel die Ehe keinen Bestand haben wird. Es ist falsch zu glauben. Jesus hat nirgendwo gesagt, dass die Ehe da aufhört. Es ist ein falsches Verständnis, eine falsche Auslegung und wir müssen uns vor falsche Auslegung hüten. Denn wenn das so wäre, hätte die Bibel sich so viele Seiten sparen können. Die Bibel wäre viel dünner und wäre leichter zu lesen gewesen. Dann hätten wir die ganzen Stammbäume nicht. Die ganzen, wer stammt von wem ab, wer mit wem verwandt ist und wer von wem geheiratet, wer zeugte wen, wer und so weiter. Hätte sich die Bibel den ganzen Quatsch sich sparen können, wenn das in der unsichtbaren Welt keine Bedeutung hätte. Aber das wird überall in den Chroniken, an Mose, Genesis, das wird sogar im Evangelium in Bezug auf Geburt Jesu, einmal bei Lukas und einmal bei Matthäus, es wird so deutlich erwähnt, Generation von Generation, wer hat die Erbmasse weitergegeben? Die hätten sich das Ganze sparen können, wenn es keine Bedeutung gehabt hätte. Es hat eine Bedeutung. Die Familien werden eins sein im Reich Gottes. Tod, wo ist dein Stachel? Du kannst den David mir jetzt wegnehmen, aber der David, also das ist der König David, aber der bleibt König, der bleibt der Stammvater, der bleibt es. Der Teufel hat versucht, die Menschen zu belügen. Wem wird er jetzt gehören? Wem wird diese Frau gehören? Der Teufel kann sich hier unten auf dieser Erde uns Lügen erzählen. Aber wenn wir drüben sind, wenn der Vorhang gefallen ist und die Bühne frei ist, wir werden die ganzen Figuren versammelt, das ganze Pantheon von meinen Heiligen, von meinen Erlösten, von den Kindern Gottes sehen. Wie ich werde sehen und ich werde mich so freuen. Und deshalb hat unser Bruder seinen Vater nach Polen umgebettet. Denn damit die Angehörigen nicht bis nach Berlin kommen müssen, um den Bruder zu sehen. Sondern der Bruder schon dort ist und dort liegt und dort auferstehen kann. Halleluja. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Jesus riss dem Tod die Fratze vom Gesicht, hat den Tod entlarvt, hat dem Tod die Lügen, das Lügen gestraft. Und wie er starb oder qualvollen Tod, beleidigt ist er worden, verhöhnt ist er worden, gequält ist er worden. Und also was Furchtbares und Schreckliches hat er erlebt. Das war, er hatte seinen Kelch ausgetrunken und nicht nur ausgetrunken, sondern ausgekostet, ausgelebt. Das hat Jesus getan. Und zwar, damit dieser Kelch leer ist, damit eine andere Füllung reinkommt. An ihm hat sich der Tod ausgetobt, die Dämonen ausgetobt. Die Hornissen in der Hölle sind alle ausgeschwirrt und haben ihren Gift in diesen Jesus Christus infiltriert. Und jetzt hört mir zu. Die Schlange hat nur einen Giftzahn. Die Bienen, die Hornisse, egal diese ganzen Biester, die haben nur einen Stachel. Wenn dieser Stachel einmal verloren ist, die können auch summen. Die können noch kriechen, die können noch beißen, sogar zubeißen. Aber die Wirkung ist nicht mehr da. Der Stachel, dieser Giftzahn, ist gezogen. Und dann kannst du mit der Schlange spielen, das Kind wird am Loch der Otter spielen. Dann kannst du mit Schlangen spielen und deshalb die Stelle, wenn es so Skorpion seinen Stachel ausgefahren hat, wenn es seinen Stachel verwendet hat, schon irgendwo vergeudet, verpulvert, verschossen hat, dann hat er keine Macht mehr. Und deshalb sagt Jesus, und das, weißt du, wir lesen nur Schlangen und Skorpione. Mir ist noch nie passiert, dass ich kann mit Schlangen umgehen. Und ich habe keine Angst vor Schlangen. Wir waren mal unterwegs mit unserer Familie, und ich bin in der Lüneburger Heide irgendwo und denke, Mensch, eine wunderbare Gegend, Heidegegend. Und wir legen uns hin mit unseren Kindern und packen Picknickkorb raus und so weiter. Und dann sage ich meiner Frau, Horch, das war bei uns, das ist hier das Gebiet, genauso wie bei uns zu Hause. Bei uns war zu Hause Schlangenbrutgebiet und so weiter. Aber wir denken nicht so. Die Kinder spielen da und sind vergnügt. Und dann kommen wir an den Zaun, plötzlich ist so alles eingezäunt und wir sehen Totenkopf ist auf der anderen Seite. Und dann kommen wir durch, gucken wir rüber und was sehen wir? Betreten verboten Schlangenbrutgebiet. Und dort haben wir Mittagsschlaf gemacht, Picknick gemacht und die Zeit genossen. Du, meine Frau ist auf 10, ich liebe sie, auf 10 gegangen. Als sie das gelesen hatte, Schlangenbrutgebiet. Weißt du, das ist mir vielleicht nur einmal im Leben passiert, dass ich mit Schlangen so konfrontiert worden bin. Aber normalerweise begegnet uns kaum ein Skorpion, kaum eine Schlange und ich muss nie aus dem vergifteten Becher trinken. Passiert mir kaum. So, aber hier die Bedeutung, was Jesus sagt, wo wir dem Tod konfrontiert werden. Jesus hat der Schlange den Giftzahn gezogen, dem Skorpion den Giftzahn gezogen, den Hornissen und den ganzen Biestern, die giftig sind und lästig sind, den Giftzahn gezogen. Und er hat den Becher bis, und das ist interessant, er trank den Becher bis zur Neige. Hätte er nur 10% drin gelassen oder hätte nur einen Tropfen drin gelassen, dann wäre es für uns tödlich. Wäre für uns tödlich. Aber er trank, und das ist das Erstaunliche, du musst auf die Kleinigkeit in der Bibel achten, er trank den Becher bis zur Neige. Fertig. Und dann ging er in den Garten Gethsemane, schwitzte, kämpfte, wurde verraten, etc. An Jesus hat sich der Teufel festgebissen und seine ganze Wut an ihn ausgelassen. Und Lukas 22, und es geschah, dass er mit dem Tod trank und betete heftiger. Es war wie als sei Lukas 22, 44. Es war aber sein Schweiß wie Blutstropfen, sie fielen auf die Erde. Er schwitzte, er kämpfte den Todeskampf. Jesus trank den Sündenkelch. Er trank den Sündenkelch für dich und mich. Er trank die ganzen Gemeinheiten, hat er in sich aufgenommen, wozu Menschen überhaupt fähig sind. Er trank all die Frechheiten, die du, die ich erleben, die Menschen uns begegnen. All die Frechheiten, Falschheiten, all die Unehrlichkeit und Unaufrichtigkeit, die hat er voll ausgetrunken. Bis zur Neige. Er hat nichts mehr drin gelassen. Keinen Tropfen. Er trank all die Ungerechtigkeiten aus. All die ganze Charakterlosigkeit, den ganzen Betrug, die ganze Untreue, die ganze Bitterkeit, was überhaupt da ist an Gift und Galle. All das hat er ausgetrunken. Die ganze Wut, den ganzen Zorn, die ganze Niederträchtigkeit. Die ganze Sauerei, die ganzen Beleidigungen, Die ganzen Gehässigkeiten, die ganzen Frevel, das ganze Verbrechen, er hat alles ausgedrungen, alles, was in dieser Menschheit je drin war, in der Gesellschaft damals war, was der Teufel ihm rüberreichte, mit der Welt vergiftet hat und vergiften wollte. Er hat der Schlange den Giftzahn gezogen. Und du wirst ihm in die Ferse stechen, hat Gott zu der Schlange gesagt. Und das passierte gerade dort. Und dann sagt Jesus, erst nachdem das passierte, der auferstandene Herr, dann sagte, wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Wir alle müssen den Todesbecher trinken. Wir alle. Keiner bleibt erspart. Wir werden diesen Becher trinken müssen. Aber der Teufel hat kein Gift mehr. Da drin ist kein Gift, sondern Leben. Leben ist da drin. Leben ist da drin. Im Blut ist das Leben. Im Blut Jesu ist das Leben. Halleluja. Das floss auf diese Erde. Das ist, was rauskam. Der Teufel mit seinem Tod kann uns nicht mehr schaden. Er kann uns drohen. Oder Skorpion, wir haben in Litauen einen Skorpion gesehen. Zum ersten Mal habe ich in meinem Leben einen Skorpion gesehen auf der Straße. Was für ein Biest. Und der ständig mit einem Schwanz da will mich stechen, mich angreifen. Der kann toben, kann argumentieren, aber er kann nicht schaden. Der Tod wird uns nicht schaden. Und da verstehe ich Römer 8, was sagt. Wer kann uns von der Liebe Gottes scheiden? Tod oder Leben, Vergangenes, Gegenwärtiges oder Zukünftiges oder noch irgendeine andere Kreatur. Wer kann uns von der Liebe Gottes scheiden? Der Teufel ist nicht mehr fähig, uns zu schaden, weil Jesus diesen Becher ausgetrunken hat, bis zur Nalge. Tod kann uns nur eines zurückgeben, was uns genommen hat. Und zwar siebenfach sogar. Siebenfach. Jesus hat den Teufel vertrieben. Und unser Glaube an diesen auferstandenen Jesus Christus vertreibt die Macht der Finsternis. Wenn wir glauben, wird passieren. Und jetzt kommen wir noch zum Johannes, der die Offenbarung bekommen hat. Und die Legende sagt uns, eine alte Legende sagt uns, dass dem Johannes, dem Apostel Jesu, ein Giftbecher gereicht wurde. Er wird noch an manchen alten Altären dargestellt, wie er einen Giftbecher trinken muss, der Apostel Johannes. Und der Apostel Johannes hat diesen Becher getrunken und ist nicht gestorben. So sagt die Legende. Und daraufhin haben die Leute so Angst bekommen, so Furcht bekommen, das muss ein Gott sein, dieser Johannes. Und haben ihn einfach auf die Insel Patmos verbannt und er geht dorthin und verrecke. Aber dort auf dieser Insel Patmos hatte eine der schönsten Offenbarungen Gottes bekommen. Er sieht die Stadt Gottes, Jerusalem herabkommen vom Himmel und so weiter. Kein Leid, kein Schmerzen, kein Geschrei. Dieses Gift hat nicht gewirkt an Johannes. Wenn sie etwas Tödliches trinken, kriegt uns der Teufel nicht unter, weil wir in uns etwas haben. Der in uns ist, ist größer als der, der im Giftbecher ist. Und das, was im Giftbecher ist, eine indische Mystikerin aus dem 15. Jahrhundert, Mirabai, eine Mystikerin, ich erzähle es nur, weil es ist nicht nur bei Christen, sondern sie war so mit ihrer Gottheit und mit ihrem Gott so verbunden und so weiter. Und sie wurde von einem Fürsten gezwungen, eine Ehe zu vollziehen. Sie wollte diese Ehe nicht haben und die Ehe wurde trotzdem vollzogen. Aber dann war der Ehemann sehr freundlich und nett und hat gesagt, hör mal, du kannst deinen Glauben leben, du kannst, also und so weiter, ich muss heiraten. Also ich muss dich heiraten, weil ich gezwungen werde, dich zu heiraten. Und er hat ihr einen Tempel gebaut und dann kam sie in den Tempel und sie erlaubte, dass sie eine zweite Frau, dieser König sich eine zweite Frau nehmen kann und heiraten sollte und so weiter. Aber die Angehörige dieser Mirabai, die waren so böse und sie dachten, das ist eine Beleidigung der Familie, also jetzt die Schwiegerleute von der anderen Frau, die jetzt eingeheiratet hat, also das ist nicht richtig, was sie da macht und wer weiß, was da alles passiert und. Dann haben sie einfach einen Prozess gemacht. Sie soll Gottes Urteil erleben und sie soll aus dem Becher, Giftbecher trinken. Das in der Geschichte geschieht immer wieder Giftbecher, kommt immer wieder vor in den Kulturen, dieses Vergiften. Das ist also typisch. Der Teufel hat genau gewusst, was er macht und was er nicht macht. So, und dann gibt er diesen Giftbecher. Aber diese Frau hat zuerst gebetet und gesagt, Gott, hilf mir, Gott, steh mir bei. Und hat getrunken und dann, als sie austrank, und es war Gift und die wussten, dass es Gift und es war tödlich sofort wirkendes Gift und so ähnlich wie beim Johannes auf der Insel, bevor er verbannt wurde auf der Insel und so trank sie aus und dann hat sie ausgetrunken und sagt, das schmeckt wie Honig. Das schmeckt wie Honig. Und sie ist nicht gestorben, sondern dann hat man sie akzeptiert. Gott hat sein Urteil gesprochen und aus Gottes Folgen so weiter sie akzeptiert. Er schmeckt, das was sie trinkt, soll ein Giftbecher sein, aber es schmeckt wie Honig. Das war so ihr Resultat. Es ist Honigsaum. Und sie ist nicht gestorben. Und sie starb erst 1546. Starb sie natürlichen Todes im Kloster oder in dieser Kirche oder im Tempel, wo es ihr gebaut wurde. Und es schmeckt wie Honig. Wenn du heute aus dem Kelch trinkst, ich sag dir nur eines, wir haben nur Saft da drin, vergiss es. Aber das, was du aus dem Becher Jesu trinkst, was er jetzt dir sagt, und Jesus sagt, Johannes, du musst aus diesem Becher trinken, früher oder später. Wir alle müssen aus diesem Becher, Giftbecher trinken, früher oder später. Aber es schmeckt wie Leben. Es schmeckt wie Überleben. Wenn du Gott vertraust, es schmeckt nach Leben. Und Jesus ist stärker als der Tod, hat den Tod überwunden. Dieser Simeon hat Jesus in den Händen und hält Jesus in den Händen und sagt, Herr, und jetzt kann ich heimgehen, denn meine Augen haben meinen Heiland gesehen. Der hat Jesus in den Händen gehalten, aus dem Becher getrunken. Der Tod hat den Schrecken verloren. Jetzt, wenn du Jesus in den Händen hältst, hat der Tod keine Macht. Du hast die Grenze überschritten. Der Tod ist entmachtet, der Tod ist entgiftet. Christus hat dem Tod das Gift rausgesaugt und rausgenommen. Und wer jetzt Christus nachfolgt, fürchtet sich nicht vor dem Tod. Jesus hat dem Tod den Sinn geraubt. Ich würde fast sagen, wenn ich politisch reden würde, atheistisch oder kommunistisch reden würde, Jesus hat den Tod revolutioniert. Den Tod auf den Kopf gestellt. Den Tod vom Thron gestürzt. Den Thron entmachtet. Dem Tod alle Ansprüche genommen. Und für uns hat er eine neue Sicht über den Tod gegeben. Deshalb die ganzen Trauermonate, im Monat November, vergisst es. Der Tod ist entmachtet. Seit dem Kreuzestod Christi ist der Tod nicht mehr dasselbe für uns. Er ist seines Gifts beraubt. Er ist noch da, aber er ist seines Gifts beraubt. Das Blut Jesu ist unser Leben. Benito von Sardis sagt in seiner Osterpredigt 66 nach Christus, also praktisch noch aus der Urgemeinde heraus, Melito von Sardes sagt, durch den Geist, der nicht sterben kann, hat Christus den Tod getötet, der den Menschen töten wollte. Durch den Geist, durch den Heiligen Geist, durch die Kraft Gottes, wurde der Tod getötet. Er litt für uns alle, Hebräerbrief. Und wenn wir Abendmahl feiern, feiern wir zum Gedächtnismahl, wir feiern zum Triumph. Wer Gott hier schmeckt, der schmeckt den Tod nicht mehr. Und Jesus sagte, und der wird den Tod nicht schmecken, weil er nicht will, dass er ewig lebe, der lebt ewig. Ich sprach über Johannes und Petrus. Wer aus der Gnade Gottes lebt und in der Gnade Gottes lebt, das neue ewige Leben in sich hat, deshalb sagt Jesus, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können, aber die Seele nicht töten können. Fürchtet euch nicht vor dem, das kann uns nicht schaden. Der bringt uns nur schneller nach Hause. Wie beim Johannes, deine Peiniger, deine Folterer, deine Widersacher bekommen mit der Angst zu tun, wenn sie sehen, der stirbt nicht an dem. Der stirbt nicht, der kapituliert nicht. Wenn sie merken, das Gift wirkt bei dir nicht, ist wirkungslos. Die sind erschüttert und sagen, weg mit dir, Götter sind hier herabgekommen. Ihre Angriffe wirken bei dir nicht. Weißt du, wenn du spürst, du hast Jesus in dir, der in dir ist größer, der ist stärker, er ist stärker als der Tod. Wenn du das weißt und das kennst, dann wirken die Verleumdungen, die dir da rumquatschen, rumherum, um dich herum, die Briefe, die sie schreiben, um dich herum, die Anrufe, die um dich herum kursieren, die wirken bei dir nicht. Es geht bei dir runter. Die Beleidigungen, die Drohungen, die wirken bei dir nicht mehr. Die Angst, die man mit dir droht, die wirkt bei dir nicht mehr. Warum? Es gibt nichts Schlimmeres als den Tod. Und Jesus hat dem Tod die Macht genommen. Halleluja. Halleluja. Preis Gott. Wir möchten heute etwas Besonderes tun. Wir werden anders beten, bevor wir zur Suppe kommen und bevor wir zum Tisch gehen und essen und so weiter. Wir wollen heute aufstehen und ich möchte euch einladen. Ich habe hier einen Giftbecher. Und Jesus, er nahm den Kelch, das nahm er vor dem Tod und das hat er eingesetzt als Abendmahl. Das ist, ihr müsst keine Angst haben. Wenn du Angst hast zu sterben, es kann sein, dass du stirbst, wenn du unwürdig trinkst. Aber ich sage euch eines, Jesus hat diesen Becher genommen, Todesbecher. Jesus hat diesen Todesbecher beim Abendmahl genommen und es war nicht genug, dass er beim Abendmahl diesen Todesbecher trank. Der Teufel brachte es noch im Garten Gethsemane und sagte, trink. und er trank diesen Becher und das hat ihn gestärkt, nachdem er es ausgetrunken hat. Weißt du, da hat er so eine Wut auf den Teufel bekommen, so eine Aggression in sich freigesetzt, dass er auf jeden Fall sagte, Teufel, du kriegst mich hier nicht. Ich sterbe da, wo Gott will, dass ich sterbe. Und ich werde das, was Gott will, dass ich bin. Und er hat dann ausgerufen, es ist vollbracht. Und was wir trinken Vollbrachtes. Und Jesus hat sein Leben uns gelassen. Und er sagt, tut zu meinem Gedächtnis, so oft ihr zusammenkommt. Ich will das heute tun. Gerhard, kommst du hier nach vorne? Und ich nehme auf der Seite, wen nehme ich hier? Roger, ich darf dich einladen. Kommst du nach vorne? Und so. Wir wollen einfach nur den Becher hier reichen. Und du trinkst Leben in dir. Sehet und schmecket. Und Jesus sagt, wer mein Blut nicht trinkt, hat kein Teil an mir. Und wir möchten Teil an Jesus haben. Halleluja, Vater, ich danke dir, dass wir diesen Kelch haben dürfen und dass wir aus diesem Kelch trinken dürfen. Und Tod, wo ist deine Macht? Hölle, wo ist dein Sieg? Jesus hat überwunden und wir leben, weil Jesus lebt. Halleluja, wir bekommen Bluttransfusion heute Morgen. Halleluja, dass mein sterbliches Blut wird ausgetauscht. Mein sterbliches Blut wird ausgetauscht. Ich bekomme das Blut Jesu in meine Adern. Halleluja. Das Blut ist so eine Kraft. Ich könnte predigen jetzt über das Blut. Das wäre die nächste Predigt. Aber das machen wir irgendwann mal später. So wie das Blut hat so eine starke Kraft. Wenn die Menschen entdecken würden, was das Blut Jesu für eine Kraft hat, du würdest sagen, jeden Tag, jede Stunde, jeden Augenblick, in jeder Situation, das Blut Jesu. Und die Juden haben gerufen, sein Blut komme auf uns und unsere Kinder. Und die dummen Menschen haben gesagt, guck mal, die wollten, dass die gekreuzigt werden. Die wollten, dass sie verfolgt werden. Die wollen das alles haben. Nein. Der hohe Priester war damals hoher Priester. Der hat prophetisch geredet. Der hat im Geist geredet, ohne dass er wusste, was er überhaupt redet. Nur im Blut Jesu gibt es Erlösung und Errettung. Halleluja. Danke, Jesus. Du nimmst das andere. Nimmst es jetzt. Die eine Seite kommt, die Seite hier, kommt zum Roger. Diese eine Seite kommt zum Roger und die andere Seite kommt zu hier. Und du trinkst aus dem Giftbecher. Keine Sorge. Wir trinken hier aus dem Becher, den Jesus uns zurückgelassen hat. Und wir trinken hier. Jesus hat den ganzen Schmutz in sich aufgesaugt und aufgenommen. Das ganze Gift, er wurde vergiftet und er starb am Kreuz mit einem gebrochenen Herzen, damit dein Herz heil und gesund wird. Halleluja, Vater, ich segne diese Kelche jetzt in deinem Namen. Praise Gott. Die eine Seite kommt von der Seite und die andere kommt von der Seite. Und währenddessen vielleicht ein paar Takte Musik. Und wir preisen Gott. Kommt und fühlt euch frei. Halleluja, Halleluja. Vater, wir trinken Leben. Und jeder, der jetzt trinkt, trinkt Lebens. Trinkt Lebenssaft. Und so wie bei Maraiba, dass sie Honig, Lebenshonig. Halleluja, die Augen gehen auf und die Augen strahlen wie beim Jonathan. Die Augen strahlen, sie trinken Leben, sie trinken Gesundheit, sie trinken Stärke, sie trinken Heilung. Du trinkst all diese Dinge jetzt, du trinkst all das, was du brauchst, Fülle, Reichtum, Segen, Herrlichkeit, all das nimmst du jetzt in dir auf, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Du trinkst Lebenswasser. Oh, Glory. Du trinkst Lebenskraft. Oh, göttliche Energie. Du hast Teil an Jesus jetzt. Halleluja. Sein Blut fließt für dich und mich, für uns. Ist geflossen. Und sein Blut floss auf diese Erde. Und das ist ein Rest von dem. Das geben wir weiter unseren Geschwistern und Freunden in Jesu Namen. Etwas ungewohnt. Atmal ein bisschen ungewohnt. Nur mit dem Kelch. Aber wir tun's. Wir tun, sie möchten dir nicht vorenthalten, die Fülle Gottes. Er hat den Giftbecher getrunken. Ausgeleert bis zur Neige. Und jetzt darfst du frei sein. Darfst du gesund sein. Darfst du stark sein. Darfst du wohl sein. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Shikatara baramashitala barasika. Bet ihn an. Preise ihn. Rühme ihn. Und ich spüre, wie Heilung kommt in deine Gebeine. Heilung in deine Seele. Heilung in deinem Geist. Halleluja, Halleluja. Shigarabara mashandara siti. Hushandara mashikudara barasiti. Handara barabashikadara santi. Halabara mashantu. Du wirst gesegnet durch den Kelch. Halleluja. Dieser vergiftete Kelch ist jetzt der gesegnete Kelch für dich. Es ist der gesegnete Kelch. Halleluja, Halleluja. Es ist der gesegnete Kelch vom Herrn für dich. Oh, Glory, 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 Glory. Es ist der gesegnete Kelch. Danke, Vater, der gesegnete Kelch für deine Kinder. Ushakatarabondi ribi, antola namaschende. schmecket und seht, wie freundlich doch der Herr ist, wie gut doch der Herr für dich ist. Und die, wenn einmal der Vorhang gefallen ist, du wirst sehen, wie er wirklich ist. Halleluja. Und wie wirklich das Leben ist, wie wirklich die Situation ist. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Herr. Halleluja. Danke, Jesus. Das Blut des Herrn für dich vergossen. Danke, Herr. Leben auch. Was würde ein König ohne Untertanen, wenn er nur König wäre, der Thron leer wäre und keine Untertanen da wäre? Der König lebt. Halleluja. Und wir haben einen lebendigen König. Geht's euch allen gut? Alle noch lebendig? Halleluja. Und wir freuen uns bester Gesundheit und wir freuen uns besten Lebens und wir freuen, das Beste kommt für uns. Und was ich euch noch als Hausaufgabe mitgeben möchte, versuche jeden Tag eine liebe Tat, jeden Tag ein liebes Wort, denn das wird im Himmel angeschrieben. Und du wirst belohnt. Die Liebe ist stärker als der Tod. Die Liebe überlebt alles. Sag was Liebes, und wenn wir jetzt so Liebesmahl haben, Suppe haben, dann versuch einfach was Liebes dem Nachbar, deiner Nachbarin zu sagen und teil einfach was Liebes mit und ermutige jemand. Gib Liebe weiter. Und selbst wenn ihr, da haben wir eine Schwester hier, hat eine 96-jährige Mutter. Du hast auch deine Mutter, pflegst auch deine Mutter. So, und da gibt es deine Schwester. Ich habe einfach gesagt, gib Liebe weiter, auch wenn sie jetzt nichts vernimmt, auch wenn sie jetzt nichts mehr versteht. Liebe ist etwas, auf das die Ewigkeit reagiert. Gib Liebe weiter. Und das zahlt sich aus. Das ist die Währung, die im Himmel zählt. Im Himmel zählt nicht Euro, zählt nicht Dollar, nicht Rubel. Liebe. Im Himmel wird mit Liebe gerechnet. Halleluja, mit Liebe gerechnet. Gib Liebe weiter. Und du wirst Liebe wieder empfangen. Gott segne euch, Gott schütze euch und der Herr sei mit euch.